bei einem Besuch in einer Grundschule in Wesseling, als ich von mir erzählt habe, dass ich halt nicht in Deutschland geboren bin, dass ich mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen bin, dass die dann sofort wirklich aufzeigen und reinrufen und sagen, Frau Eimers, ich bin auch nicht hier geboren. Und dann kommt der andere, mein Papa ist auch nicht hier geboren. Dass plötzlich auch diese Biografie, auch nicht hier geboren zu sein, nicht defizitär ist, sondern dass es etwas Schönes sein kann.
Talk mit K. mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K, dem Köln-Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Hier sprechen meine Kollegin Anne Burgmer und ich jeden Donnerstag mit interessanten Menschen aus der Stadt mit K. Heute zu Gast ist Berry van Eimers. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Frau Eimers, Sie sind Vizepräsidentin des Landtags in NRW und müssen deshalb seit Jahren immer von Köln, ihrer Heimatstadt, seit vielen Jahren in die Stadt mit D pendeln.
So ist das. Das muss man über sich ergehen lassen. Aber wenn man so leidenschaftlich für unsere demokratische Gestaltung einträgt, macht man das gerne.
Sie haben am Sonntag teilgenommen an der Kölner Demonstration gegen Rechtsextremismus, Hass und Hetze. Aufgerufen hatten, Köln stellt sich quer und Arsch, Hut, Zeng auseinander. Und Sie haben ja nicht nur teilgenommen, sondern Sie standen auch auf der Bühne vor 70.000 Menschen auf der Deutzer Werft. Sie haben natürlich als Vizepräsidentin des Landtags teilgenommen, als Mitglied der Grünen Partei, aber natürlich ganz persönlich auch als Deutsche mit einer Zuwanderungsgeschichte, wie sie viele Menschen in Köln haben. Sie sind nämlich als Kind mit ihren Eltern aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Wie haben Sie diesen Sonntag erlebt?
Beeindruckend, unfassbar beeindruckend zu sehen, dass während der ganzen Kundgebung auch, während Zehntausende Menschen an der Deutzer Werft standen, aber parallel ja auch zu sehen war, dass immer mehr Menschen auch über die Brücken versuchten, tatsächlich dorthin zu gelangen. Traurig für diejenigen, die es nicht geschafft haben, durchzukommen, aber eine unfassbar lebendige, starke Stimmung und das macht natürlich Mut.
Gibt es ein Bild oder ein Plakat oder eine Aussage, die von der Bühne getroffen wurde, dass Ihnen besonders in Erinnerung bleiben wird? Es dürfen auch gerne gleich mehrere sein.
Ja, also ich finde es unfassbar beeindruckend, dass vor allen Dingen das Festkomitee Kölner Karnevals mit dabei ist. Und erstmals war auch ein Karnevalwagen dort vor Ort als Kulisse aufgestellt. Und diese Verbindung finde ich halt doch nochmal sehr, sehr besonders. Das ist in Köln halt die Art auch, gegen Faschismus zu stehen, für Demokratie einzustehen. Und Karneval erreicht ja nochmal eine ganz breite Gesellschaft an Menschen. Und deshalb finde ich das wirklich sehr, sehr beeindruckend und ehrlich, dass Herr Kuckelkorn auch in dieser sehr für ihn ja persönlich überhaupt nicht einfachen Zeit, weil er seinen Vater verloren hat, trotzdem es auf sich genommen hat, dort zu sein, auf der Bühne auch zu sprechen und zu sagen, ich habe für meinen Vater gesprochen. Das heißt, mehrere Generationen stehen somit auch in Köln gegen Faschismus ein.
Für alle, die das vielleicht nicht gesehen haben, diesen Wagen, vielleicht können Sie den nochmal beschreiben. Was ist da darauf zu sehen? Das ist ja ein Wagen, der im Rosenmontagszug mitgehen wird und der jetzt extra vorher enthüllt worden ist.
Genau, was ja wirklich absolut nicht üblich ist für diejenigen, die das nicht wissen.
Streng dass verboten
das streng
quasi.
Verboten ja. ist. Mhm. Das ist tabu, dass vorher ein Wagen, das beim Rosenmontagszug mitgehen soll, halt schon der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Das ist ein Wagen, auf dem halt ausgestreckte Hände zu sehen sind, aber nicht liebevoll ausgestreckt, sondern in Form von, wie wir es aus dem dunklen Kapitel unserer Geschichte kennen, und war der Heil Hitler-Ruf und darüber wiederum aber eine Figur, die zeigt, dass diese Hände halt nicht willkommen sind, sondern dass man am besten da drauf kackt.
Mhm. Okay, also relativ drastisch, wie man das natürlich von dem Persiflagewagen im Rosenmontagszug auch kennt.
Ja, genau. Mhm.
Jetzt wurde ja nicht nur in Köln demonstriert, gleich zweimal, ich sage es immer gerne wieder, 30.000 und 70.000 Menschen, sondern in vielen anderen Städten in der Region und auch in ganz Deutschland. Jetzt hat aber ja Köln eine riesige türkischstämmige Community, mit der Sie auch gut vernetzt sind. Ist es dort eigentlich Thema im Positiven, aber natürlich auch darüber müssen wir dann gleich sprechen, im Negativen, aber vielleicht erstmal im Positiven, dass gerade so viele Menschen aufstehen gegen Rassismus und Rechtsextremismus.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass viele das gar nicht erwartet haben. Und das ging ja glücklicherweise sehr schnell. Also zum einen die Veröffentlichung der Korrektivrecherche, die erst einmal viele Menschen auch in eine Schockstarre geführt hat, vor allen Dingen auch Menschen mit Migrationsgeschichte. Ich habe Nachrichten bekommen von Menschen, die gesagt haben, so jetzt überlege ich mir mal Plan B, auswandern, wohin auswandern, wie mache ich das mit meinen Kindern, wie organisiere ich das? Und sehr schnell aber dann wirklich diese Bewegung eingetreten sind, und zwar auch mit Köln, ja, und eine Spontandemonstration, die sofort über 30.000 Menschen erreicht hat. Und das hat auch sehr schnell dazu geführt, dass viele Menschen auch mit Migrationsgeschichte gesagt haben, ich war schon lange nicht mehr so stolz auf dieses Land.
Mhm. Ich weiß, Echo Fresh, der ja auch aufgetreten ist, der Kölner Rapper, hat gesagt, er hat an seinen Sohn gedacht und sich Sorgen gemacht. Und auch er hat gesagt, dass diese Demos ihm zeigen, die Mehrheit denkt anders und das hilft ihm.
Ja, ich glaube in der Tat, dass diese Demos zum einen diese Wirkung auch haben, dieses so wichtige Zeichen an die Menschen, die halt ganz besonders von Rechtsextremismus, von völkischen Ideen betroffen sind. Und wir wissen nun einmal leider, dass es ja auch nicht nur bei Worten und bei irgendwelchen Plänen in Hintergrundzimmern bleibt, sondern dass es ja auch ein Anstieg ja auch einen rassistischen Übergriffen gegeben hat. Wir können uns ja noch an die NSU-Anschläge erinnern, an Hanau. Das sind ja alles noch Erlebnisse, die sehr frisch auch in den Erinnerungen der Menschen mit Migrationsgeschichte oder der BIPOC sind. Und ich glaube, dass deshalb natürlich diese ganz besondere Betroffenheit von den Meldungen der Korrektivrecherche auch so mit nachzuvollziehen sind, auf jeden Fall.
Mhm. Bevor wir auf diese Recherche kommen, mich hat sehr gewundert, wir haben gestern in der Redaktion, also vielleicht sage ich das mal zu Transparenzgründen, wir treffen uns am frühen Dienstagmorgen, ausgestrahlt wird der Podcast am Donnerstag. Wir haben viele Mails in die Redaktion bekommen mit Fragen oder Hinweisen dazu, dass sich wenig Menschen, ich zitiere das jetzt einfach mal, mit Migrationshintergrund an den Demos beteiligt haben. Und bei mir hat das in mehrfacher Hinsicht Fragezeichen aufgeworfen. Also ich unterstelle jetzt den Absendern auch nicht unbedingt böse Motive, aber zum einen sieht man vielen Menschen ja gar nicht an, ob sie ausländische Wurzeln haben. Zum anderen müssen ja auch nicht potenzielle Opfer von Rechtsextremismus an einer Demo teilnehmen, wo es gegen Rassismus geht. Drittens weiß ich auch gar nicht, ob das überhaupt so stimmt. Was sagen Sie dazu?
Also diese Kritik ist von Menschen, die selbst auch eine Migrationsgeschichte haben, auch teilweise geäußert worden, auch zum Beispiel über Cosmo, wo Menschen zu Wort gekommen sind, haben das auch einige gesagt. Ich glaube aber in der Tat, dass man halt zum einen differenzieren muss. Ich weiß nicht, wie viele Menschen da tatsächlich selbst eine internationale Familiengeschichte haben. Das kann ich schwer einschätzen, einordnen. Ja, bei mir aus meinem Familienumfeld, also fast alle dabei waren, ja, vor allen Dingen auch junge Menschen, die auch das erste Mal auf so einer Großdemonstration waren und sehr spontan sich da auch mal angeschlossen haben, in unterschiedlichsten Städten da mitgegangen sind. Und zum anderen denke ich aber auch, dass es auch nachvollziehbar ist, wenn vor allen Dingen die Menschen, die sich direkt so betroffen fühlen, auch das Gefühl haben, okay, ich muss jetzt auch nicht noch dafür demonstrieren, dafür auf die Straße gehen, damit ich hier bleiben darf, sondern das überlasse ich auch gerne mal anderen. Auch sie müssen jetzt mal ihre Stimme dafür erheben, dass hier Rechte, die wir haben, auch eingehalten werden.
Also ähnliches Gefühl eigentlich, wie ich hatte, als ich diese E-Mails gelesen habe, ne?
Ja. Aber auf der anderen Seite finde ich es schon sehr wichtig, auch Menschen zu ermutigen, weil ich glaube, dass auch gerade wenn man so explizit zu einer betroffenen Gruppe gehört, dieses auf die Straße gehen auch nochmal sehr stärkt. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin eine Person, die schon als Kind auf Demonstrationen groß geworden ist.
Sie haben selbst schon Demos organisiert als Schülerin, ja, gegen den Golfkrieg zum Beispiel.
Das ist so, und deshalb gibt mir das auch ein unfassbar viel Kraft auch, mit anderen zusammenzustehen. Und ich finde auch, dass auf die Straße gehen auch so ein sichtbares Zeichen auch unserer gelebten Demokratie ist. Und das zu genießen und das immer in Bewegung zu halten, unfassbar wichtig ist. Deshalb appelliere ich auch immer wieder an die Menschen, auch aus der türkischen Community, kurdischen Community, diese Gelegenheit auch wirklich wahrzunehmen und über die Sorgen auch somit vielleicht auf der Straße anders zu reden. Also ich habe übrigens nach der Demo aber von einer Fotografin, die selbst auch eine internationale Familienbiografie hat, eine Mail bekommen, die gesagt hat, sie war auf der Demonstration, sie hat sich meine Rede angehört und ich hatte vorher Angst, schreibt sie, und ich habe jetzt keine Angst mehr und ich werde jetzt auch lauter, und das finde ich auch gut.
Ja, das ist schön. Sie haben das eben schon angesprochen, die Recherche des Medienkollektivs Korrektiv. Diese Demonstrationen beziehen sich ja zum einen sehr konkret auf das Erstarken der AfD in diesem Land. Wir haben 2024 auch ein Wahljahr, in dem sich viele Menschen Sorgen machen, dass die AfD sehr, sehr viel stärker werden könnte. Es gibt aber eben auch diesen konkreten Anlass der Recherche des Medienkollektivs Korrektiv. Und ich erzähle einfach nochmal in einem Satz, was die herausgefunden haben, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Die haben eine Investigativrecherche gemacht und von einem Treffen von Rechtsextremisten und AfD-Politikern und Mitgliedern der Werteunion im November berichtet. Und dort soll unter anderem unter dem verharmlosenden Wort Remigration darüber diskutiert worden sein, wie man Millionen von Menschen aus Deutschland aussiedeln kann, und zwar explizit Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte, aber auch Deutsche, die unliebsame Positionen haben. Sie können sich wahrscheinlich durchaus mitgemeint fühlen. Journalisten dürfen sich möglicherweise auch mitgemeint fühlen. Wie geht's Ihnen damit?
Das erschüttert mich. Wie frei und unbekümmert haben sich diese Menschen eigentlich bei dem Treffen gefühlt? Haben sie dann überhaupt nicht damit gerechnet, dass das in die Öffentlichkeit gelangt und dass ganz viele Menschen, wie wir jetzt es glücklicherweise erleben, das überhaupt nicht gut finden? Und das macht mir Sorgen. Ich denke mir, okay, was haben wir für eine Stimmung eigentlich wohl gehabt, dass diese Menschen glaubten, solche Pläne in Hinterzimmern schmieden zu können? Und vor allen Dingen, es hat nochmal deutlich gemacht, wie vernetzt diese rechten Strukturen sind. Also dass diese einzelnen Gruppen, diese einzelnen Akteure, Neonazis, Funktionäre der AfD bis in die Werteunion diese Vorstellung haben, das ist nicht neu. Das wissen wir, und das ist ja auch konsequent, dass diese Menschen dann auch zusammenkommen und dann auch überlegen, wie sie ihre völkischen Ziele umsetzen können. Aber diese Vernetzung und Verbindung bis in die finanzstarke Unternehmerlandschaft, bis in Akteure aus der Wissenschaft. Das hat nochmal eine ganz andere Dimension, finde ich. Und diese Netzwerke sollten wir auch in Zukunft viel stärker beleuchten. Gerade auch die Finanzströme sollten wir ganz, ganz stark nochmal unter die Lupe nehmen, weil ohne das Kapital können sich diese Akteure gar nicht in der Wucht organisieren und stärken, wie sie es ja derzeit auch tun.
Ja, es ist eine Aufgabe natürlich für den Staat. Aber ich fand in dem Kontext auch beeindruckend, eben zu sehen, dass natürlich auch Journalismus dazu beiträgt, dass solche Dinge überhaupt aufgedeckt werden. Und es ist umso schöner, finde ich, zu sehen, wie ja wirklich sehr viele Menschen in Deutschland auch darauf reagieren.
Ja, das ist, Meisterleistung, journalistische Meisterleistung, aber die bleibt ja nicht nur als journalistische Meisterleistung, sondern es ist eine Meisterleistung für unsere Demokratie überhaupt. Das habe ich in den letzten Tagen sehr oft gesagt. Ich habe gesagt, diese Scharfsinnigkeit und diese Leidenschaft ja auch, ja, an die Arbeit ranzugehen, um zu gucken, was passiert da eigentlich, Wie können wir es schaffen, dass ein Treffen, das in einem Hinterzimmer stattfindet, geheim, fern von der Öffentlichkeit, aber wo Sachen geschehen, die ganz, ganz gefährlich sind für unsere demokratische Grundordnung. Wie können wir das an die breite Öffentlichkeit zugänglich machen? Das ist überhaupt keine einfache Geschichte. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch hier den Journalistinnen und Journalisten nochmal wirklich dazu zu gratulieren, dass ihnen das gelungen ist und dass sie ihre so wichtige Aufgabe als eine wichtige Säule ja auch in unserer demokratischen Verfasstheit so ernst und auch wichtig genommen haben. Und ich hoffe sehr, dass uns das auch ermutigt, dass wir alle in allen Arbeitsbereichen und überall, wo wir unterwegs sind, mit genau dieser Wachsamkeit, Sorgfalt und Scharfsinnigkeit auch wirklich rangehen. Das heißt auch als Parlamentarierin übrigens.
Bei mir hat die Nachricht auch, also mich hat diese Nachricht auch wirklich geschockt, dieser hohe Grad der Vernetzung untereinander. Ich habe natürlich vor allen Dingen aber an die Menschen gedacht, die jetzt noch viel, viel mehr geschockt sind, weil sie sich eben jetzt tatsächlich Sorgen machen. Sie haben es ja eben schon gesagt, also muss ich jetzt überlegen, woanders hinzuziehen oder ähnliches. Das sind ja entsetzliche Dinge, worüber ich mir aber auch Gedanken gemacht habe, um das Image von Deutschland. Weil trotz der vielen Demonstrationen, die wir jetzt natürlich haben, die hoffentlich auch Gegenstand internationaler Berichterstattung sind, diese Nachrichten sind natürlich verheerend. Und das in einer Zeit, wo wir dringend Fachkräfte brauchen, Zuwanderung brauchen, damit der Wohlstand in Deutschland nicht verloren geht. Wie denken Sie darüber?
Ja, ich möchte vielleicht doch nochmal einen Aspekt nochmal vorher aufgreifen. Mhm, und zwar ist es wichtig, dass wir klarstellen, dass es vor allen Dingen bei diesem Treffen ja um Deportation von Menschen ging, die halt nicht als reine Deutsche wahrgenommen werden, und zwar unabhängig von ihrem Pass, unabhängig davon, wo sie geboren sind, ob sie hier geboren sind. Und wir wissen ja auch, dass Rechtsextremismus und die völkische Idee vor allen Dingen ja auch davon lebt, eine rein deutsche Identität und eine homogene Gesellschaft zu schaffen. Aber ich finde es genauso wichtig, auch immer wieder zu betonen, es geht aber nicht nur um Menschen, die nicht als Deutsche definiert werden, die vielleicht so wie ich einen fremdklingenden Namen haben oder die so wie ich eben nicht in Deutschland geboren sind und deren Vorfahren auch nicht aus Deutschland sind, sondern es geht eigentlich um die Abschaffung unseres Systems. Das heißt, die Deportation von Menschen, die nicht als rein Deutsche gelten, ist soll ja nach dieser Idee erst der Anfang sein, eigentlich um dieses pluralistische System, demokratische System abzuschaffen. Somit sind wir alle betroffen von diesen hochgefährlichen Plänen, die da geschmiedet worden sind. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir das nicht nur auf eine Gruppe fokussieren, sondern sehen, dass es hier eigentlich um eine Macht geht, um einen Machtanspruch von rechtsradikalen Menschen.
Man und kennt es aus anderen Ländern, RegierungskritikerInnen zum Beispiel, die dann auch unliebsam sind. Ne? Also eigentlich jeder, der etwas sagt, was der Ideologie dann zuwiderläuft.
Ja, genau. Vor allen Dingen soll es ja auch die Meinungsfreiheit abschaffen eigentlich. Um all das geht es. Es soll Meinungsfreiheit abgeschafft werden. Es soll eine homogene Gesellschaft entstehen. Es soll queere Menschen werden ja genauso davon betroffen, von dieser Vorstellung des rein Deutschseins, weil die vielleicht gar nicht mehr in die Vorstellung von rein Deutsch passen und. Ja, das ist klar. All diese Lebensformen, die wir ja so kennen, mit der wir groß geworden sind, die wir so genießen, die soll es eigentlich nach der völkischen Idee ja gar nicht mehr geben. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir das auch immer wieder wirklich vor Augen führen. Es ist nicht nur die eine Gruppe, die betroffen ist, damit fängt es erst an. Und deshalb ist es aber auch so wichtig, diese eine Gruppe so schnell auch wirklich in Schutz zu nehmen und sich da auch wirklich zu sagen, nicht mit uns. Ja. Und natürlich gehen diese Nachrichten auch um die Welt. Die Zunahme des Zuspruchs für menschenfeindliche Einstellungen, das ist ja nicht erst seit dem Geheimtreffen in Potsdam bekannt, sondern ja auch leider schon vorher. Auch das ging ja schon durch die Welt. Und Ich erlebe schon, dass viele Menschen, auch mich aus der Türkei zum Beispiel, immer wieder fragen, wie lebt es sich dort eigentlich? Seid ihr noch da sicher? Also die haben sehr oft sogar noch eine viel überzogenere Vorstellung von einer akuten Gefahr hier gerade in Deutschland. Und das hält Menschen ganz sicher auch davon ab, Deutschland zu einem Land für sich zu erklären, wo sie eine Perspektive für sich entwickeln wollen. Wir haben in der Tat, Sie sagten es, wir haben ein Fachkräftemangel. Wir haben teilweise ja einen Leerstand von über 600.000 Menschen, die wir brauchen. Und wir wissen, dass wir diese Lücke ohne Zuwanderung nicht werden schließen können. Das heißt, wir sind auf Menschen aus anderen Ländern angewiesen, um überhaupt noch hier als Land gut funktionieren zu können. Und wir erleben jetzt schon, dass die Fachkräfte, die auch hier hinkommen, nicht so lange bleiben und sich dann doch schnell andere Zielländer nochmal aussuchen. Und ich glaube, dass ein Land, das sich als so völkisch und sieht oder sich abschottet von anderen Kulturen, keine Offenheit in die Welt hineinbringt, da auch in nächster Zeit keinen guten Start haben wird bei der Aufnahme von Menschen als Fachkräfte.
Ich meine, das klingt jetzt so, als wäre, als ich die Frage gestellt habe, habe ich schon gedacht, ne? Ich meine, das Image von Deutschland, das ist jetzt natürlich nicht die wichtigste Frage, ne? Aber ich finde es schon frappierend, dass ja eigentlich bei UnternehmerInnen absolut unstrittig ist, dass wir diese Zuwanderung brauchen, selbst auch natürlich bei UnternehmerInnen in Ostdeutschland zum Beispiel. Und ja, das ist ja ein sich verschärfendes Problem wirklich.
Ja, das ist, es gibt natürlich, wir müssen gucken, also es gab ja die finanzstarken Unternehmer, die bei dem Geheimtreffen dabei waren.
Das stimmt auch wiederum.
Ja. Man muss halt auch sehen, dass die AfD auch von Großspenden lebt. Ja,
auch das nicht alle Unternehmer.
Aber genauso, genau, und dazu wollte ich kommen. Und genauso gibt es aber auch glücklicherweise, vor allen Dingen jetzt ja auch nochmal, unfassbar tolle Kampagnenstimmen aus der Unternehmerschaft, die sagen, nein, so geht das nicht, wir sind weltoffen. Wir stellen uns ganz klar gegen diese rechtsextremistischen, völkischen Ideen. Und in der Tat sagen viele Unternehmer, also in dieser globalisierten Welt existieren wir doch gar nicht ohne Weltoffenheit. Aber es gibt auch immer wieder die Akteure, die versuchen, sehr wohl eine sehr stark auf eine Nation nur ausgerichtete Vorstellung auch von Unternehmerschaft zu entwickeln. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir wirklich auch den Fokus genau auf diese Akteurslandschaft setzen und sagen so, ihr müsst euch aber jetzt auch nochmal ganz klar positionieren und sagen, wie es ist. Und ich glaube, dass diese Enthüllungen der Recherchen das auch nochmal möglich gemacht haben und auch diese Debatte ja angestoßen haben. Und jeder, der weiß, wie die Welt sich gerade gestaltet, also dass es gar nicht gehen wird, sich vollständig abzuschotten, dass das eigentlich der Untergang eines jeden Landes ist. Also auch diejenigen, die sagen, Germany first, müssten wissen, auch das wird ja noch nicht mal funktionieren, wenn man nicht mit der Welt vernetzt ist.
Ich würde gerne einen kleinen Schlenker machen zu Ihnen und auch Ihrer Arbeit im Landtag. Ich habe jüngst ein Interview gelesen mit Ihrer Kollegin Muterem Aras, Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg. Und sie hat gesagt, ich habe meine ersten rassistischen Erfahrungen im Landtag gemacht als Parlamentspräsidentin. Heute könnte ich einen ganzen Abend bestreiten mit Hassmails, Morddrohungen, Briefen, in denen meine Familie bedroht wird und mit dem Besitz konkreter Waffen geprahlt wird. Da war ich erschüttert und habe mich gefragt, ist das in NRW im Alltag einer stellvertretenden Vizepräsidentin ähnlich?
Natürlich erreichen mich auch Hassmails, nicht nur in Form von Mails, nicht nur in Form von anonymen Kommentaren in sozialen Medien, sondern auch mal in Form eines Briefes, was dann in den Landtag auch entsendet wird. Also muss man sich halt mal vorstellen, dass jemand sich da auch wirklich die Mühe macht, einen Brief zu schreiben, das in einen Umschlag zu stecken und es dann auch in den Landtag zu senden mit ungeheuerlichem Hass und auch Gewaltandrohungen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass meine erste Erfahrung mit Rassismus sich erst im Landtag gestaltet. Vor allen Dingen Alltagsrassismus, das erlebt man leider schon sehr, sehr früh und sehr breit ja auch in Deutschland, wenn man eine andere Haarfarbe hat, wenn man vor allen Dingen auch einen sogenannten fremdklingenden Namen hat. Ich kann mich sehr gut noch daran erinnern, dass als wir nach Köln ziehen wollten, übrigens aus Paderborn, wir hatten mehrere Stationen schon hier in Deutschland, ja, und auf der Suche nach einer Wohnung waren, erst einmal bei einem Anruf nach einer Anzeige, wo meine Mutter angerufen hatte, sofort gesagt worden ist, die Wohnung sei schon vergeben. Und dann eine sehr, sehr gute Freundin, Familienfreundin von uns, die Gabi, die wunderbare Gabi, dann hat sie gesagt, jetzt versuche ich das mal. Und sie dann da angerufen hat, sie sofort auch einen Besichtigungstermin bekommen hat und sie dann mit der gesamten Familie von uns dahin gegangen ist und wir dann die Wohnung aber auch bekommen haben tatsächlich.
Das erleben, glaube ich, viele Menschen auch immer noch heute.
Ja, natürlich, das ist so. Also Alltagsrassismus ist ein Phänomen, das wir hier nicht leugnen können. Davon können wirklich viele Menschen, so wie ich, unfassbar viele Geschichten erzählen. Aber es geht ja auch darüber hinaus. Es geht ja auch wirklich um konkrete Angriffe auch, die nochmal sehr, sehr besonders halt auch die Existenz von einzelnen Menschen gefährden. Also machen wir uns ja nichts vor. Wir wissen ja, dass es ja zahlreiche rechtsextremistische Taten gibt. Also dass vor allen Dingen die rechtsextremistischen Taten auch überwiegend rassistisch motivierte Taten sind. Und das ist leider auch ein Teil dieses so eigentlich wunderbaren Landes, das für mich und für viele Menschen wie mich auch so viele neue Perspektiven ja auch eröffnet haben. Und deshalb denke ich mir, ist es wichtig, dass wir auch diese Geschichten wahrnehmen und diese Entwicklung auch mit großer Sorge begegnen und alles daran tun, dass sich Menschen, egal welcher Hautfarbe, Haarfarbe, welcher Herkunft, sich auch hier sicher fühlen und auch hier Perspektiven für sich, für ihre Familien, für ihre Kinder entwickeln können.
Jetzt haben Sie gerade schon angefangen zu erzählen, wie Sie nach Köln gekommen sind. Also Sie sind 1972 in der Türkei geboren worden und dann als Sechsjährige, wenn ich richtig gerechnet habe, erst nach Paderborn gekommen und dann 2 Jahre später nach Köln. Können Sie sich eigentlich noch an Ihren ersten Eindruck von Köln erinnern?
Ja, wobei es nicht erst Paderborn war, sondern erst Rolandseck, weil mein Vater ja damals in der türkischen Botschaft als Kultusattaché im Einsatz war.
Rolandseck bei Bonn, bei
genau, Godesberg. Genau, damals war Bonn noch die Hauptstadt, ja. Das ist der Hintergrund. Und dann nach Paderborn und dann nach Köln. Kann ich mich an meine Ankunft in Köln erinnern? Ich kann mich auf jeden Fall an meine Ankunft in Deutschland erinnern, weil das eine sehr, sehr besondere Jahreszeit war, die für mich auch immer noch sehr besonders ist. Wir sind im Dezember 78 nach Deutschland gekommen. Es war halt die vorweihnachtliche Stimmung. Es war ein unfassbar kalter Winter, alles sehr vereist. Und ich habe zum ersten Mal beleuchtete Bäume gesehen in meinem Leben und Weihnachtsmärkte und diesen Duft der Märkte und das alles überall Schaufenster leuchteten. Das ist Deutschland. Hier sind die Bäume immer so beleuchtet und hier gibt's immer so toll riechende Märkte überall, groß und schön. Musste dann leider feststellen, dass das gar nicht so ist, dass die irgendwann abgebaut werden. Aber das ist halt eine sehr, sehr schöne Erinnerung gewesen. Also wir haben es genossen und es ist auch heute noch so, dass mich und meine Familie, vor allen Dingen für meine Mutter, der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt unbedingt sein muss. Ja, das auch immer wieder eine Verbindung für sie und für uns auch ist, so mit Deutschland. Das gehört zum Leben hier in Deutschland mit dazu.
Sie sind dann in die Schule gegangen? Und ich habe ein Interview mit Ihnen gelesen, wo Sie sagten, Sie konnten damals noch nicht mal nach der Toilette in Ihrer Schule fragen, weil Sie sprachen noch keinen Satz Deutsch. Wie war diese erste Zeit für Sie jetzt, jenseits von Weihnachtsbäumen? Ja, sicherlich nicht ganz leicht immer.
Nee, ganz sicher nicht. Ich glaube auch, dass wir viel zu wenig, wenn wir über Migration reden, auch mal die Kinderperspektive uns mal anschauen oder anhören. Es wird ja immer in der Erwachsenenperspektive berichtet. Und in der Tat, Also ankommen, übrigens mitten im Schuljahr, die erste Schulhälfte hatte ich ja gar nicht hier miterleben können, weil ich erst im Dezember hier hingekommen bin, also wurde ich mitten im Schuljahr einfach so mal eingeschult und konnte kein Wort Deutsch. Das heißt, ich konnte nicht danach fragen, wo die Toilette ist. Ich konnte mich halt auch mit den Mitschülerinnen nicht verständigen und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie es Momente gegeben hat, wo ich halt einfach nur so schweigend in die Augen der Mitschülerin geschaut habe und noch versucht habe, irgendwas zu verstehen. Also diese Momente sind noch sehr stark bei mir in Erinnerung. Aber ich habe halt auch eine sehr schöne Erfahrung machen können, dass irgendwann die Mutter einer Mitschülerin von Tanja, ihren Namen werde ich nicht vergessen, von Tanja mitbekommen hat, dass da halt ein Mädchen ist, das noch kein Deutsch spricht und aus der Türkei da ist. Und sie hat irgendwie es geschafft, Kontakt zu meinen Eltern aufzunehmen und irgendwie uns zu vermitteln, dass sie mich und Tanja zwei- oder dreimal die Woche abholt und zu sich nach Hause fährt und dann zweimal die Woche Tanja mit mir zu uns nach Hause kommt. Das hat sie irgendwann, ich frage mich auch heute noch, wie es ihr gelungen ist, das zu organisieren, also auch sprachlich zu organisieren mit uns. Das hat sie gemacht und somit hatte ich sehr schnell die Möglichkeit, halt wirklich auch über die Schule hinaus nochmal in der Freizeit Deutsch zu sprechen, mit einem deutschen Kind die Zeit zu verbringen und die Mutter hat auch aktiv mit mir wirklich Deutsch gelernt. Ich kann mich noch an die Szene erinnern, an das Buch mit den unterschiedlichen Bildern, Apfel, Katze, Maus, Hund und ja, das habe ich dann so tatsächlich auch angefangen zu lernen und ich weiß bis heute halt, wie bedeutend diese Begegnungen sind. Und als wir 2015 diese große Migrationsbewegung hierhin hatten und wir ja auch damals erleben konnten, die Offenheit von so vielen engagierten Menschen, die sich sofort eingebracht haben, die Kleider gesammelt haben, die aber sofort auch Tandem-Projekte zum Beispiel entwickelt hatten, da wusste ich sofort, was das für eine Bedeutung hat, wenn Menschen sich persönlich begegnen und wenn sie gemeinsam Zeit verbringen, gemeinsam ins Kino gehen, zusammen vielleicht tanzen gehen und zusammen Zeitung lesen und eine Sprache lernen.
Und als Kind natürlich haben Sie das dann ja wahrscheinlich auch relativ schnell aufgesogen. Das ist ja für Erwachsene immer sehr viel schwieriger.
Das ist für Erwachsene sehr viel schwieriger. Ich weiß, dass ich dann irgendwann tatsächlich halt auch dann als Übersetzerin unterwegs war, erst so auch für meine Eltern und dann aber auch für viele andere, die dann neu gekommen sind, für andere Angehörige auch, dass ich mit ihnen sie bei den Behördengängen begleitet habe und das schon im Kindesalter.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ich war neulich auf einer Karnevalssitzung und habe Juri Rother von der Band Plansche Malheur, den Sänger der Band Plansche Malheur, gesehen. Und der sagte, er würde sehr, sehr gerne auf Kindersitzungen spielen, weil es ihn so freuen würde, dass da so viele Kinder sind, die so aussehen wie er. Und man muss dazu wissen, seine Familie kommt aus Panama, er hat auch etwas dunklere Haut, etwas dunklere Haare. Und ja, das hat er so ganz fröhlich gesagt, das hat mich aber irgendwie auch berührt, weil ich natürlich auch dachte, die Kinder sehen auf der Bühne auch jemanden, der so aussieht wie sie. Und das wäre jetzt meine Frage auch an Sie, wie werden Sie als Vorbild wahrgenommen? Welche Erfahrungen machen Sie im positiven Sinne auch?
Für mich ist es ein Privileg, dass ich jeden Tag wirklich genieße, in diesem Hohen Haus arbeiten zu dürfen, in dieser Herzkammer der Demokratie. Und das Gebäude ist ja auch sehr, sehr nett, es ist sehr sympathisch, es ist offen, es ist transparent, es ist hell. Die Menschen, die da arbeiten, sind, finde ich, sehr, sehr, sehr zuvorkommend, entgegenkommend und freundlich. Das zum einen, also ich genieße es wirklich und weiß das sehr, sehr, sehr zu schätzen, zumal ich übrigens auch weiß, dass viele Menschen in anderen Ländern gar nicht diese Möglichkeit haben, das so zu machen. Ich habe Freundinnen und Freunde aus der Türkei, die gewählt worden sind und die heute im Gefängnis sitzen. Also das ist keine Selbstverständlichkeit. Und auf der anderen Seite ist es für mich auch nochmal sehr besonders, wenn ich Begegnungen habe mit jungen Menschen, mit Kindern. Wir haben ja viele Programme auch als Präsidium, wo wir unterwegs sind, in den Schulen sehr, sehr viel unterwegs sind. Landtag macht Schule, Präsidium macht Schule. Und da sind die Begegnungen mit den Kindern und es ist überwältigend, wenn ich erlebe, mit welchen großen und auch teilweise wirklich stolzen Blicken schon kleine Kinder gucken können. Und ich hatte, das ist gar nicht so lange her, bei einem Besuch in einer Grundschule in Wesseling, als ich von mir erzählt habe, dass ich halt nicht in Deutschland geboren bin, dass ich mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen bin und dass ich da sicherlich mit vielen Kindern, die hier auch sitzen, auch Gemeinsamkeiten habe, dass ich eben nicht nur Deutsch spreche, sondern auch andere Sprachen bei mir zu Hause gesprochen werden, dass die dann sofort wirklich aufzeigen und reinrufen und sagen, Frau Eimers, ich bin auch nicht hier geboren. Ja, und dann kommt der andere, mein Papa ist auch nicht hier geboren. Ja, also dass plötzlich auch diese Biografie, auch nicht hier geboren zu sein, nicht defizitär ist, sondern dass es etwas Schönes sein kann, dass es etwas sein kann, worauf man auch stolz sein kann. Dass man auch mehrere und andere Sprachen spricht, das finde ich jedes Mal überwältigend, das zu erleben. Und dann weiß ich auch immer, warum es so wichtig ist, dass ich den Job auch mache, den ich mache, dass es über diese Aufgabe, der ich ja im Landtag nachgehe, aber darüber hinaus noch auch eine ganz andere Bedeutung hat. Und das ist mir sehr, sehr wichtig.
Sie haben von dem Landtag erzählt, den ja übrigens auch alle besuchen können. Also jeder, der Interesse hat, kann ja reingehen und sich anmelden. Es sind aber ja leider nicht alle Menschen, die in diesem Landtag ein- und ausgehen, bringen diesem Landtag den nötigen Respekt entgegen, von dem Sie gerade so geschwärmt haben. Es gibt ja mittlerweile auch in Parlamenten Ressentiments, die ausgetragen werden. Sie sind ja 2009 bei den Grünen eingetreten, Sie sind seit 2017 Mitglied des Landtags und die AfD ist seit 2017 ebenfalls im Landtag vertreten. Und die Atmosphäre, so berichten viele, hat sich seitdem verändert. Wie würden Sie das beschreiben?
Also ich bin 2017, als ich das erstmal halt in den Landtag eingezogen bin, bin ich damals auch noch die flüchtlingspolitische Sprecherin meiner Fraktion gewesen. Das heißt, eine Frau mit dunklen Haaren, mit einem fremdklingenden Vornamen, wo es ja auch klar ist, Berivan Eimers ist in einer kurdischen Provinz geboren in der Türkei, Feministin und auch noch Sprecherin für Flüchtlingspolitik der Grünen Partei. Das hat
das Feindbild par excellence praktisch.
Ja, genau. Somit war ich auch insbesondere auch in der Wahlperiode wirklich sehr stark Zielscheibe der AfD-Fraktion mit unfassbar vielen Pöbeleien, wenn ich zum Rednerpult gegangen bin, wenn ich vom Rednerpult zurückgekommen bin, aber auch bei Begegnungen im Haus selbst, wo plötzlich ein Abgeordneter der AfD glaubte, immer wieder vor mir her hin und her springen zu müssen, mir den Weg versperren zu können. Also all solche Sachen habe ich schon erlebt. Aber die Atmosphäre hat sich vor allen Dingen im Plenum massiv auch verändert. Das haben ja auch so Zahlen wiedergegeben. Wir haben in der 17. Wahlperiode zum Beispiel 113 Ordnungsmaßnahmen gehabt. Rügen und auch förmliche Ordnungsrufe, die ja nochmal eine Stufe weitergehen. Und in der 16. Wahlperiode, also als die AfD noch nicht im Landtag war, waren es lediglich 20.
Eine Steigerung um viele hundert Prozent.
Prozent, ja. Und wenn man sich auch genauer nochmal anguckt, sieht man halt, dass vor allen Dingen ein Großteil der Rügen an die kleinste Fraktion, und zwar die AfD, auch gegangen sind. Auch das macht nochmal deutlich, wie sehr sich halt auch die Debatten und die Art der Debattenführung mit dem Einzug der AfD leider negativ auch ausgewirkt haben in den Landtag.
Wofür bekommt man so eine Rüge? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel erzählen, was Sie auch erlebt haben, Gang zum Rednerpult hin und zurück oder dieses kindische, jemand versucht Ihnen den Weg zu versperren, was wahrscheinlich ja keine Rüge ist, oder? Also man muss wahrscheinlich schon sehr viel mehr tun, um diese Rüge zu kassieren, sodass die wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs auch sind, oder?
Also es gibt diese Rügen und Ordnungsrufe, gibt es während der Plenardebatten im Plenum. Also das, was sich darüber hinaus gestaltet, ist nicht gedeckt von diesen Maßnahmen. Außer, und das ist auch eine Besonderheit, in Nordrhein-Westfalen tatsächlich, wenn auch Aktivitäten während der Plenardebatten von Abgeordneten online stattfinden, die halt auch eine Rüge auslösen könnten, werden sie in Nordrhein-Westfalen mit einbezogen. Das ist auch auf einen Vorfall zurückzuführen, der sich in der 17. Wahlperiode so ereignet hatte, dass halt während einer Plenarsitzung ein Abgeordneter auch unwürdig über einen Minister geäußert hatte.
Und in den sozialen Netzwerken.
In den sozialen Netzwerken. Und man dann gesagt hat, okay, auch das ist eine Form, ja, diese Debatte, die hier geführt wird, sozusagen mit zu begleiten, auch über die sozialen Medien. Und deshalb ist das jetzt in Nordrhein-Westfalen möglich, auch das mit in die Rügen aufzunehmen. Vor allen Dingen geht es halt darum, dafür zu sorgen, dass die Würde des Hauses halt nicht beschädigt ist. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, zum einen eine Streitkultur zu haben, weil das gehört zu unserer Demokratie, dafür zu sorgen, dass auch lebendig und auch nicht unbedingt sehr leise, sondern auch mal laut wirklich diskutiert werden kann. Aber zum Beispiel persönliche verunglimpfende Äußerungen gehen gar nicht oder sexistische Äußerungen oder Äußerungen halt, die Würde des Menschen auch verletzen, die gehen absolut nicht. Und das führt dann dazu, dass man einen Ordnungsruf erteilt.
Haben Sie ein konkretes Beispiel dafür, wofür es einen Ordnungsruf gegeben hat?
Also das ist auch übrigens so, dass wir sie nicht wiederholen, weil dadurch bekommt diese Formulierung ja eventuell nochmal Raum und das soll sie ja gerade nicht. Also deshalb werde ich hier auch kein Beispiel geben, aber Sie können sich sicherlich vorstellen, wenn ich sage, naja, abwertend, menschenverachtende Äußerungen, die auch dahingehend deuten könnten, dass vielleicht Gewalt auch legitimiert oder auch dazu aufgerufen wird, das darf es natürlich nicht geben, weil das sind nämlich Äußerungen, die halt eben von unserer demokratischen Streitkultur nicht gedeckt sind. Und diese Grenze zu ziehen ist gerade so wichtig, um nämlich die demokratische Streitkultur auch weiter aufrechterhalten zu können und auch dafür zu sorgen, dass Menschen uneingeschüchtert auch ihre Meinung sagen können. Das ist so wichtig.
Jetzt hat Ihr Kollege, der Landtagspräsident André Cooper von der CDU, davon gesprochen, dass Rügen von der AfD auch wie Trophäen gesammelt worden seien. Und deswegen haben Sie ja jetzt auch Maßnahmen ergriffen, beziehungsweise das ist noch nicht beschlossen, aber das wollen Sie einführen. Einmaliges Pöbeln, nenne ich es jetzt mal, soll 1.000 Euro kosten. Wiederholte Ordnungsrufe sollen dann 2.000 Euro kosten. Und um die Zahlungsmentalität zu stärken, soll das dann auch direkt von der Diät des jeweiligen Abgeordneten oder der Abgeordneten abgezogen werden. Wann kommt das und wie optimistisch sind Sie, dass das ziehen wird?
Ich glaube schon, dass das ziehen wird, weil bislang war es ja so, man hat eine Rüge, einen Ordnungsruf kassiert. Naja, das wurde teilweise sogar ja auch tatsächlich von einigen herausprovoziert, so ein Stück, um dann zu sagen, ich habe wieder eine Rüge kassiert. Und Die AfD versucht da ja auch sehr intensiv über die sozialen Kanäle diese Geschehnisse noch mit zu bespielen. Und ich denke schon, weil 1000 Euro ist ja jetzt nicht eine kleine Summe und beim zweiten Mal dann 2000 geht dann sehr schnell auch nochmal wirklich in doppelte Höhe, dass sich das auch auswirken wird und das hoffe ich zumindestens. Und auf die Frage, wann kommt das, weil das Präsidium hat das ja schon länger beschlossen, aber dazu mussten halt noch die Fraktionen bestimmte Beschlüsse auch fassen. Verkünden, dass jetzt ein Antrag vorliegt, der diese Woche in die Plenarsitzung kommen wird und in dem eine Gesetzesänderung vorgesehen ist im Abgeordnetengesetz.
Ja, dann bin ich sehr gespannt, was Sie mir vielleicht in einem Jahr berichten können dazu. Ein Thema, das viele umtreibt. Dass man Flagge zeigt bei Demonstrationen, ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Sache und auch ein wichtiges Signal, das ausgeht. Man überzeugt damit aber natürlich niemanden, der die AfD bereits wählt oder vorhat, die AfD zu wählen oder noch unentschlossen ist, für welche der demokratischen Parteien er sich auch entscheidet. Das ist ja wirklich die 1-Million-Dollar-Frage. Was kann, muss jeder und jede Einzelne nach diesen Demonstrationen tun, damit wir nicht nur dieses Signal aussenden, sondern wirklich auch was verändern in dieser Gesellschaft?
Das fragen sich übrigens jetzt, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen. Was passiert jetzt? Jetzt gab es diese großen Demonstrationen wirklich hintereinander, fast jeden Tag, flächendeckend in der gesamten Republik. Und das finde ich doch nochmal sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass das eben nicht nur die großen Städte waren. Es war nicht nur Köln, es war nicht nur Berlin, Hamburg und München. Es war flächendeckend. Aber was passiert danach? Ich glaube, dass wir alle nicht erwarten, dass jetzt jeden Tag Menschen auf die Straße gehen und immer demonstrieren. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Sondern es ist jetzt erst einmal ein wichtiges Zeichen gesetzt worden in das gesamte Land. Wir sind die Mehrheit. Wir sind die Mehrheit, die sich gegen völkische, rechtsradikale und extremistische Gedanken stellen. Das ist sehr deutlich geworden. Die AfD erzählt nämlich schon länger die Narrative, dass die Mehrheit dieses Landes eigentlich nicht gehört werden würde. Und dass die Mehrheit der Menschen von einer kleinen Gruppe regiert wird, die Interessen dieser Mehrheit nicht sehen würde. Und deshalb ist es so wichtig, dass jetzt erst einmal klargestellt worden ist, wie so viele Menschen eigentlich denken. Ja, deshalb ist es so ein wichtiges Zeichen. Und was müssen wir aber jetzt noch weiterhin machen? Ich hoffe sehr, dass diese Demonstrationen auch jeden Einzelnen nochmal ermutigt haben, wachsam zu bleiben und überall Stimme zu erheben. In der Schule, an der Universität, auch gegenüber dem Professor übrigens, wenn er während seiner Vorlesungen rassistische Ideen verkündet. Ja? Am Arbeitsplatz, überall und vor allen Dingen aber auch sich zu vernetzen, sich zu organisieren. Das heißt, unsere Demokratie in all ihren Formen auch wahrzunehmen und die Demokratiemüdigkeit, die wir so ein bisschen in den letzten Jahren erlebt haben, zur Seite zu legen und dafür zu sorgen, eigentlich die Demokratie in jeder Form überall mitzugestalten. Und für uns bedeutet es aber auch, also auch für die Politik, sich nochmal viel tiefer auch mit den Inhalten der AfD auseinanderzusetzen, sie viel intensiver auch wirklich zu entlarven, ihre Widersprüche stärker auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich glaube, da stehen wir auch als demokratische Akteure nochmal stark in der Verantwortung. Und ich glaube aber auch, dass zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten auch nochmal auch da in der Pflicht stehen, auch die Berichterstattung, auch zu gucken, was hat man eigentlich in den letzten Jahren auch für Begriffe übernommen aus dieser Szene. Es gibt Studien darüber, dass zum Beispiel rechte Kampfbegriffe, wie zum Beispiel Corona-Diktatur, Klimadiktatur, das sind alles Kampfbegriffe aus der rechten Szene, dass sie sehr schnell auch von den großen Mainstream-Medien wirklich übernommen worden sind, 1:1. Das sind gefährliche Entwicklungen gewesen und ich glaube und hoffe sehr, dass jetzt diese Bewegung, diese Proteste uns alle nochmal ein Stück mehr sensibilisieren, wachrütteln und sagen, okay, wir stehen jetzt auch alle in der Pflicht, wegen wirklich auch sorgfältiger zu sein und stärker auch unsere Stimme zu erheben.
Bei den Mainstream-Medien muss ich dann doch darauf hinweisen, dass sie vermutlich vor allem die Bild meinen. Im Kölner Stadtanzeiger jedenfalls würden sie diese Formulierung nicht finden, jedenfalls nicht eine, die wir uns zu eigen machen. Aber ich finde, man darf auch manchmal ruhig Namen nennen. Aktuell wird ja über ein Verbot der AfD diskutiert, wieder einmal, auch natürlich anlässlich der Korrektivrecherchen. Wie stehen Sie dazu?
Ich glaube, dass unsere Demokratie sich auch mit allen demokratischen Mitteln gegen die Feinde der Demokratie verteidigen muss. Da bin ich auch überzeugt. Und dazu gehört halt auch, das ist ja ein Mittel, das zur Verfügung steht, auch Parteien zu verbieten. Allerdings ist das nur ein Mittel. Ich glaube allerdings, dass wir uns nicht nur auf eine Verbotsmaßnahme fokussieren dürfen. Wir müssen vor allen Dingen halt die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Ideen ernst nehmen, sie intensiv auch angehen. Und wenn eine Verbotsmaßnahme dann sein muss, dann muss diese Maßnahme aber auch ganz klar rechtssicher sein. Und wir wissen, dass es ja bei uns zu Recht in Deutschland hohe Hürden gibt für Parteien, Verbote, was ja auch aus unserer Geschichte sich entwickelt hat. Und daher ist das nicht einfach so einfach und das ist ja auch keine schnelle Maßnahme. Sowas geht ja auch über Jahre. Diese Debatte zu führen ist richtig, aber fokussieren wir uns bitte nicht nur darauf.
Lassen Sie uns gegen Ende des Podcasts, denn so langsam müssen wir leider zum Schluss kommen, noch über eine ziemlich aktuelle Nachricht sprechen. Der Bundestag hat am Freitag einer Reform des sogenannten Staatsangehörigkeitsrechts zugestimmt. Der Beschluss soll Einbürgerungen vereinfachen und doppelte Staatsbürgerschaften grundsätzlich ermöglichen. Ausländer sollen sich künftig schon nach 5 statt 8 Jahren in Deutschland um einen deutschen Pass bewerben dürfen. Und bei besonderen Integrationsleistungen soll eine Einbürgerung nach 3 Jahren möglich sein. Ihr Kommentar zu dieser Reform?
Ja, große Klasse. Ich glaube, dass diese Reform wirklich vielen, vielen Menschen nochmal mehr ermöglichen wird, hier Interesse auf eine Einbürgerung vor allen Dingen überhaupt zu entwickeln. Ja, ich weiß das aus meiner eigenen Geschichte. Ich bin ja nicht als deutsche Staatsbürgerin auf die Welt gekommen. Ich habe mich auch sehr spät erst einbürgern lassen.
Mit 27 haben Sie den türkischen Pass abgegeben und die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Sie mussten sich also entscheiden.
Genau, ich musste mich so entscheiden. Und diese Hürden, die man ja kennt, man muss eine bestimmte Dauer hier verbracht haben und dies und jenes und so und vor allen Dingen halt auch sich ganz klar aktiv dafür entscheiden, dann die andere Staatsbürgerschaft abzugeben. Auch das ist ja eine Hürde. Die führt dazu, dass viele sich erst überhaupt nicht mit dieser Frage beschäftigen oder sich sehr lange abwenden. Und ich hoffe sehr, dass das jetzt dazu führen wird, dass Menschen wirklich auch Interesse daran zeigen, Bürgerin oder Bürger dieses Landes zu werden, weil damit einfach unfassbar viel verbunden ist. Es ist nicht nur so, dass man ja einfach dann einen Pass gegen den anderen austauscht oder jetzt ja sogar die Möglichkeit hat, 2 Pässe zu haben, sondern man hat die Möglichkeit, wählen zu gehen und gewählt zu werden und kann sich endlich auch mal zur Wahlurne in diesem Land bewegen. Und dadurch hat man ja auch ein ganz anderes Interesse an politische Debatten und Entwicklung in diesem Land auch. Deshalb bin ich so begeistert und vor allen Dingen zeigt das noch einmal, ja, wir sind ein Einwanderungsland. Das heißt, wir sind ein Land von Menschen, die unterschiedliche Zugänge haben. Und das respektiert auch diese unterschiedlichen Zugänge. Und man muss diese unterschiedlichen Biografien und Zugänge, diese internationale Biografie, die man hat, muss man nicht ab, sondern man kann sie behalten. Nicht nur in Form eines Dokuments, sondern auch als ein Stück der eigenen Geschichte. Und ich finde das auch sehr wertschätzend gegenüber dem einzelnen Menschen. Ich bin deutsche Staatsangehörige, meine Eltern sind es übrigens nicht. Meine Eltern hatten nie die Möglichkeit, obwohl sie hochpolitische Menschen sind, hier wählen zu gehen. Und das auch als Elternteile von einer Tochter, die selber Politikerin ist. Wahlkämpfe zu beobachten, zu erleben, die Wahlplakate der eigenen Tochter zu sehen, aber dann nicht zur Wahlurne gehen zu können, ist für eine politische Familie gar nicht so einfach. Für meine politischen Eltern nicht so einfach gewesen. Aber sie haben diese Entscheidung deshalb getroffen, weil sie halt vor allen Dingen die Staatsangehörigkeit, die sie haben, nicht ablegen wollten. Weil sie nämlich auch gesagt haben, damit ist eben auch ein sehr entscheidendes Stück persönlicher Geschichte verbunden. Und die wollen wir nicht ablegen. Und das ist für mich auch völlig nachvollziehbar gewesen und ist nachvollziehbar. Und deshalb freue ich mich gerade für diese Generation von Menschen ganz, ganz besonders und hoffe, dass dadurch auch noch einmal die Zahlen der Einbürgerung bei uns wirklich stark steigen. Die Behörden müssen jetzt natürlich auch das ermöglichen, dass diese Anträge, die jetzt kommen, auch wirklich schnell und ordentlich bearbeitet werden können.
Das kann bekanntermaßen manchmal länger dauern.
Ja,
aber wir bleiben optimistisch.
Aber man muss dann und sollte man optimistisch bleiben. Ich weiß, dass es jetzt Menschen gibt, die sagen, oh, das Ganze dauert aber trotzdem 2 Jahre. Ja, mag ja sein. Aber damit anzufangen ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das ist sehr bedeutend. Ich persönlich habe wirklich nur positive Erfahrungen damit gemacht und kann es jedem auch wirklich empfehlen, der hier lebt und hier die Perspektive auch weiterentwickeln will, hier zu leben. Damit sind unfassbar viele Rechte, natürlich auch Pflichten verbunden, die man aber wahrnehmen sollte.
Sie hätten als 27-Jährige wahrscheinlich gerne auch einfach beide Pässe gehabt, oder? Ihren ursprünglichen Pass behalten und den deutschen angenommen, oder?
Ja, ich habe zumindest nicht so sehr mir Gedanken tatsächlich darum gemacht, nur um die Pässe so irgendwie. Aber diese Idee der Mehrstaatenangehörigkeit finde ich unfassbar sympathisch, weil damit nämlich auch diese Idee von einer Nation, diese Idee, an die ja auch völkische Ideologien anknüpfen, eine Volksgruppe, eine Nation, und diese Idee wird mit der Mehrstaatigkeit durchdrungen. Also diese Idee finde ich unfassbar sympathisch. Und gerade in dieser Zeit, wo wir darüber reden, Zunahme von rechten Gedankengut, ist es auch an der Zeit, mit genau solchen Reformen auch diese Ideen zu durchbrechen und zu zeigen, hey, wir leben in einer anderen Welt. Es ist nicht mehr so, dass Menschen nur noch eine Identität haben.
Frau Eimers, in diesem Podcast haben wir eine Rubrik, die ganz am Ende kommt und die heißt wie folgt.
Köln in 30 Sekunden.
6 kurze Fragen, 6 kurze Antworten. Zu der Stadt mit K. Denn in einem Podcast, der Talk mit K heißt, sprechen wir natürlich am Ende nochmal über Köln. Wofür muss man diese Stadt unbedingt lieben?
Für ihre Leichtigkeit. Die ist so leicht. Sie ist so unkompliziert.
Wenn Sie Herrscherin über Köln wären, was würden Sie als allererstes ändern? Königin, sagen wir eigentlich immer, wenn Sie Königin von Köln wären. Im Karneval ist ja alles möglich, deswegen.
Karneval ist alles möglich und trotzdem glaube ich, dass auch eine Königin hier in dieser Stadt nicht so königlich sein wird, weil diese Stadt für sowas nicht geschaffen ist und das ist auch gut so.
Aber was würden Sie als erstes ändern?
Also ich wünsche mir mehr Plätze tatsächlich für diese schöne Stadt. Ich finde, wir haben noch zu wenige Plätze und ich freue mich über jede Entwicklung, wo ich sehe, wow, es entstehen da wieder neue Plätze und ich habe glücklicherweise auch im Laufe der Jahre, ich bin ja hier groß geworden in dieser Stadt, erleben dürfen, dass es doch noch möglich gewesen ist, einige Plätze entstehen zu lassen. Und Plätze sind für mich Orte der Begegnung, aber strahlen für mich auch so eine Freiheit aus und Lebendigkeit für eine Stadt. Und das fände ich nochmal sehr, sehr wichtig, hier Plätze zu schaffen.
Vor allen Dingen auch schöne Plätze, ne? Man denkt ja bei Plätzen in Köln auch gerne an den Barbarossa-Platz, wo man denkt, naja.
Ich glaube tatsächlich, erst einmal Plätze zu schaffen und sie kann man sehr schnell auch als schöne Plätze gestalten lassen. Also in meinem Wahlkreis gibt es schöne Plätze.
Wo ist in Köln außerdem noch ein bisschen Luft nach oben?
Ja, das sind ja so die klassischen Forderungen. Es könnte hier ein bisschen sauberer sein, es könnte hier ein bisschen, das Stadtbild könnte ein bisschen schöner sein. Da kann man sich anschließen, aber ich finde, dass das jetzt nicht nur so zentral ist bei der Frage, ob eine Stadt sehr lebenswert ist oder nicht.
Wie würden Sie Karneval einem Außerirdischen erklären?
Oh je, ich glaube, Karneval kann man gar nicht erklären, tatsächlich, weil ich es schon sehr oft versucht habe, Menschen, die aus anderen Ländern hier hingekommen sind, das zu erklären. Karneval muss man erleben.
Ihr Lieblingsort in Köln?
Ich habe nur Lieblingsorte, nicht nur einen, sondern mehrere Lieblingsorte. Und die variieren auch übrigens. Also das ist nicht so, dass ein Lieblingsort immer nur bleibt. Ich bin gerne am Eigelstein und da ist ja auch ein Platz entstanden. Ja, das finde ich sehr schön. Und ich entdecke immer wieder auch neue Orte, schlendere durch die Straßen in Köln und denke mir, ach, das sieht doch jetzt wieder ganz anders aus und sieht ja wieder nett aus. Ich glaube, so ein Ort gibt es gar nicht.
Sie müssen sich auch gar nicht festlegen, aber der Ort am Eigelstein ist tatsächlich sehr schön. Vor allen Dingen auch im Sommer sitzt man da hervorragend. Ihr Kölner Lieblingsviertel?
Unterschiedlich, auch unterschiedlich tatsächlich. Also ich habe ja auch in unterschiedlichen Vierteln in Köln gelebt. Ich bin groß geworden, ich bin zur Grundschule gegangen in Höhenberg. Und wenn ich durch Höhenberg gehe, habe ich halt Erinnerungen auch an meine Grundschulzeit. Ich bin dann in Kalk, war ich auf dem Gymnasium und ich finde es total spannend zu erleben, wie Kalk sich auch jetzt, ist ja auch mein Wahlkreis, gestaltet und entwickelt. Ja, ich lebe in Brück und finde das so schön. Das ist ja fast immer noch ein Stück Dorf, heute auch noch, ja, das zu sehen. Und genauso ist es aber halt auch sehr spannend. Aachener Straße, Innenstadt. Ich könnte mich gar nicht nur auf ein Lieblingsviertel reduzieren. Und ehrlich, wenn ich jetzt nur die Viertel aus meinem Wahlkreis raussuchen würde, wäre es halt auch unehrlich.
Es gibt viele Menschen, die hier im Studio sitzen und sofort wissen, welches ihr Lieblingsviertel ist. Insofern, ich finde es aber eine sehr schöne Antwort von Ihnen. Frau Almers, vielen Dank für Ihren Besuch hier in diesem winzigen Podcast-Studio und für das interessante Gespräch. Und alles Gute. Und ich mache jetzt noch ganz kurz ein bisschen Werbung für den Podcast, aber möchte Sie zunächst offiziell verabschieden. Vielen Dank, dass Sie so lange hier waren.
Ich danke Ihnen. Es hat mir Spaß gemacht. Wie gut, dass wir uns nochmal über die eine und andere Frage hier ausgetauscht haben.
Sie hören die nächste Folge Talk mit K wie immer am kommenden Donnerstag, wie immer morgens um 7 Uhr. Und ich bedanke mich für die vielen E-Mails mit Talkast-Vorschlägen, die mich erreicht haben. Wenn Sie auch etwas loswerden möchten, schicken Sie mir einfach eine Mail an sarah.brasak@ksda-medien.de. Machen Sie es gut bis zur nächsten Folge. Und wir trinken jetzt hoffentlich noch einen Kaffee, Frau Almers, oder?
Unbedingt.
Attentat am Blumenstand. Der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Ein Podcast des Kölner Stadtanzeiger in 7 Folgen. Ab 20. Januar auf ksta.de.
Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause oder den 8-Minuten-Workouts mit Olympiasieger Fabian Hambüchen. Finden Sie Ihre innere Mitte dank einer Runde Anti-Stress-Yoga oder mit vielen kurzen Atem- und Entspannungsübungen. Das alles und noch viel mehr in der App TK Coach. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.